Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
In der nächsten Viertelstunde haben wir an diesen Orten Halt. In Zürich, wo ein Hemmli-Laden für einen Lichtblick in Straubenbörsenzeiten sorgt. In Birr im Kanton Aargau, wo eine ganze Schrebergartenanlage auf Einheitslauge getrimmt wird. Im Zuckerwald, dort sorgt deutsches Holz für Kopfschütteln. Und dann das. Diese Version von La Montanara hat es bis in die Online-Ausgabe der New York Times geschafft. Regional Diagonal, am Mikrofon ist Miriam Breu. Ein paar schwarze Striche an ein paar Mauern tauchen auf und schon fragt man sich in Zürich, ist er es gewesen oder nicht? Ist er tatsächlich wieder im Land und hinterlässt seine Spuren der legendäre Sprayer Harald Nägeli, der wegen seiner Kunst vor 30 Jahren in Deutschland sogar Gefängnis kassiert hat. Der Nägeli selber sagt, er habe mit diesen aktuellen Sprayereien nichts zu tun. Wir trauen dieser Antwort nicht ganz. Und darum hat Margrit Meyer mit dem Philipp Ursprung geredet. Er ist Professor für zeitgenössische Kunst und ein grosser Nägeli-Kenner. Ort vom Gespräch, eine von diesen neuen Strichfiguren zu Zürich.
Wir stehen an einer Mauer an der Zolliker Strasse, da vor einem Botanischen Garten. Und an der Mauer sehen wir einen roten Pfosten. Daraus kommen zwei schwarze Linien, die eine Art Strichbäume darstellen. Philipp Ursprung, Sie sehen die Zeichnung das erste Mal. Gefällt
sie
Ihnen?
Ja, es gefällt mir gut. Es ist eine Spraye-Zeichnung mit schwarzer Sprayfarbe mit diesen beiden Linien, wie Äste oder Arm, könnte man sie auch sehen, wo sich da eine Sandsteinmauer entlang schlängelt.
Die Strichmännchen von den 70er Jahren von Harald Nägeli kommen einem in den Sinn. Die grosse Frage jetzt, ist das ein echter Harald Nägeli auf der Mauer oder eher nicht?
Das ist schwer zu sagen. Vom Stil her ist es natürlich ganz ein typischer Nägeli. Also er hat immer mit diesen ganz einfachen, reduzierten Formen geschafft. Die Grösse dieser Arbeiten war immer von seinem eigenen Körper eigentlich bedingt. Also was kann man innerhalb von wenigen Sekunden auf einem Mauer zeichnen, in der Regel zur Nacht, und dann wieder verschwinden. Es sind immer Arbeiten, die in einem Guss entstanden sind und wie Skizzen und dann stehen bleiben.
Was spricht dagegen?
Es ist eine nicht besonders einfallsreiche Figur. Also es ist eigentlich auf zwei Arme reduziert. Viele von seinen Figuren sind einmal in den 70er und in den 80er und 90er komplexer. Es ist eine relativ reduzierte Figur. Was noch dafür würde sprechen, ist der Ort, den er gewählt hat. Also es ist beim Nägeli ganz wichtig, dass er nicht einfach irgendwo zeichnet, sondern dass er sich einen ganz speziellen Ort aussucht für seine Arbeit. In der Regel geht es darum, dass er zu etwas oder gegen etwas Stellung bezieht. Jetzt sind wir hier an dieser Mauer vor dem Institut für biomedizinische Ethik von der Universität Zürich. Das heisst, es ist eine Institution, die sich mit ethischen Fragen befasst. Und dass er jetzt zu dem Ort und zum Auftritt von dem Ort, eine massive Jahrhundertwende Steinvilla, Stellung nimmt, in dem so ein subversives Wesen aus der Ritze vom Asphalt rauskreucht, das würde wiederum dafür sprechen, dass er es ist.
Wenn der Harald Nägeli jetzt dabei bleibt und das dementiert, wie könnte man jetzt das genauer festmachen, dass es eine Harald Nägeli-Figur ist oder nicht?
Man kann es auch nicht endgültig lösen. Also wir haben einfach die Stilanalyse, Material, Strichtechnik. Das würde aus meiner Sicht jetzt alles auf Nägeli hinweisen. Aber das ist natürlich eine Technik, die man durchaus auch kopieren und lernen kann. Also von dem her gibt es, wie häufig in der Kunstgeschichte, keine endgültige Lösung, ob es ein echt ist. Das ist ja eines der Themen, die Kunstgeschichte immer wieder interessiert und wo sie zum Teil eben einfach nicht zu einem Schluss kommt, ob es echt oder nicht echt ist.
Auch der Kunstexperte Philipp Ursprung kann das Rätsel also nicht lösen. Das Bild zur Geschichte, das findet ihr übrigens auf dem Internet unter drs.ch und der Rubrik Regional Diagonal. Auch eine andere Linie beschäftigt diese Woche. Fieberkurve von der Schweizer Börse, der Swiss Market Index SMI. der ist im Keller. Und daraus macht der Zürcher Herrenhemmli-Laden ein PR-Gag. Der Preis für maßgeschneiderte Hemmli wird an Börsenkurs gekoppelt. Der Michael Hiller.
Der Banker von Welt zeigt sich kaum in einem gewöhnlichen Hemd. Man trägt weisse oder allenfalls hellblaue Masskonfektion. Das ist nicht ganz billig und weil auch beim Banker von Welt in diesen schwierigen Börsenzeiten das Portemonnaie offenbar nicht mehr ganz so locker sitzt wie auch schon, hat der besagte Zürcher Hemperladen ein besonderes Preismodell eingeführt. Wenn die Börse steigt, werden die Hemper teurer, wenn sie fällt, wird das edle Hemd billiger. Mit dem volatilen Preismodell kann der Banker von Welt jetzt spekulieren. Glaubt er, dass die Aktien steigen, kauft er sein neues, standesgemäßes Hemd aus feiner Baule am besten noch heute. Traut er den Aktienmarkt nicht, schiebt er seinen Hemperkauf raus, spekuliert also auf einen tieferen Hemperkurs. Wenn der geneigte Anleger, sei er jetzt Banker oder nicht, bei dieser Hemperspekulation mitmacht, dann hat er immerhin in jedem Fall noch etwas zum Anlegen. Was auch passiert. Auch wenn es dann vielleicht nur noch sein letztes Hemd ist.
Das Hemdli übrigens, das kostet, nachdem sich die Börse gestern wegen dem Hilfspaket vom Bund leicht erholt hat, 103.20 Franken. Noch einen Tag vorher hat man es für 6 Franken weniger bekommen. Von Zürich auf Zug. Die Kooperation von der Stadt Zug hat einen Haufen Land mit Wald und darum auch Holz en masse. Jetzt baut die Kooperation ein Forstmagazin. Und was nimmt sie dafür? Holz aus dem Ausland. Warum, fragt man sich zu Zug, und die Kooperation hat ihre liebe Mühe, das zu erklären. Radka Laubacher.
Der Urban Kaiser ist Zimmermeister und baut das Forstmagazin auf dem Zugerberg. Gleichzeitig ist er auch der Präsident der Kooperation Zug. Das ist aber nicht das Problem. Bei der Vergabe für einen Bau ist er in Ausstand. Seine Firma hat mit dem günstigsten Angebot zu rennen gemacht. Erst da hat das Problem aber angefangen. Der Urban Kaiser hat eine einheimische Sägerei gesucht für die Holzlatte.
Ja, auf jeden Fall ist das natürlich das Idee gewesen, dass ein Schweizer Säger zum Zug kommt. Das war von Anfang an für mich echt klar gewesen.
Aber die Suche hat sich schwierig gestaltet. Eine einzige Sägerei hat überhaupt eine Offerte gemacht. Und die war fast 30'000 Franken teurer gewesen, als von einer süddeutschen Sägerei, gerade an der Schweizer Grenze.
Dass jetzt die Sägerei, die etwa knapp 10 Kilometer von der Grenze an dem Rhein ist, so viel günstiger sein als eine Sägerei, die in der Nähe ist, das ist mir eigentlich nicht erklärlich. Aber das ist für mich auch ein Rätsel. Es war für mich auch enttäuschend gewesen, um das miterleben, wie das abgelaufen ist. Einerseits hat man die Schweiz nehmen, andererseits ist es eine riesige Preisdifferenz. Das kann ich mir eigentlich nicht erklären.
Und so hat der Urban Kaiser der deutschen Sägerei den Zuschlag gegeben für einen 100'000 Franken Auftrag. Warum aber nimmt die Kooperation Zug als Besitzerin von gut 1'000 Hektar Wald auf dem Zuckerberg nicht einfach eigenes Holz aus dem eigenen Wald? Der Aufwand wäre zu gross und lohnt sich nicht. Von den nötigen 450 Bäumen wäre die Hälfte Restholz gewesen und da braucht es einen Abnehmer. Und auch zeitlich wäre es eng geworden. Die Bäume fällen, trocknen und schneiden hätte zu lang gedauert. Und darum ist Schnittholz aus Weiss und Rottannen schlussendlich von einem Rhein gekommen. Und jetzt kommt der Clou. Auf dem Holzmarkt wird das Material hin und her gefugt. Das Schnittholz aus Deutschland ist am Ende wahrscheinlich gleich noch aus der Schweiz.
Das ist sehr gut möglich. Also die Sägerei tut jetzt schon sehr viel Holz aus den Kantonen Aargau und Luzern einschneiden, oder? Zug war jetzt einfach noch nicht dabei gewesen, aber an und für sich ist der Kanton Zug nicht weiter weg als gewisse Gebiete im Kanton Luzern.
Ein paradoxer Kreislauf. Die Schweiz exportiert Baumstämme und importiert die wieder als eingeschnittenes verarbeitetes Holz. Der Arbeitsschritt, aus Baumstämme Holzlatten wegzuschneiden, lohnt sich gerade für kleine Schweizer Sägereien offensichtlich kaum noch. Und grosse sind rar.
Ist das vielleicht die Entwicklung der Zukunft der Schweizer Schrebergärten? Im Aargau entsteht im Moment nämlich der grösste Einheitsschrebergarten im Land. 65 Hobbygärtner zu Birr kaufen zusammen 65 topfgenau gleiche Holzhäusli. Das tönt nach Ordnungswahn, aber es geht um Ästhetik. Maurice Velati.
Wir laufen durch die Familiengärten von Bier. Es ist ein buntes Durcheinander, ordentlich angelegte Gemüsebeete neben überwucherten Plätzen, kleine Wellblechhütten neben grossen Holzhäusern, bescheidene Schmine neben monumentalen Bachsteinöfen. Und überall sieht man Flaggen aus allen Herrenländern. 20 verschiedene Nationen sind im Familiengartenverein Bier dabei. Ein typischer Schrebergarten. Die Anlage gibt es seit über 40 Jahren und sie sind quasi natürlich gewachsen, sagt der Präsident Stelios Dugaris. Aber was natürlich ist, das ist nicht unbedingt schön, findet er.
Da hat jeder irgendwie, je nach Talent, hat er halt dann etwas gemacht. Oder? Und es haben nicht alle den gleichen Sinn für Ästhetik, das ist einfach so.
Jetzt aber sollen die Familiengärten ästhetischer werden. Und wie können wir das besser als mit einem Reglement? Die Gelegenheit ist günstig, die Familiengärten müssen nämlich zügeln. Da, wo sie heute sind, gibt es eine neue Fabrik. Die Gemeinde hat darum nebendran Land parat gemacht. Die neuen 65 Gärten sollen jetzt alle gleich aufgeräumt und ordentlich daherkommen. Darum hat der Verein zum Reglement her auch noch ein Einheitsgartenhäuschen bestellt. Das gleiche Häuschen am gleichen Ort, in allen Gärten. Es sei besser, wenn alle das gleiche Häuschen haben, findet Stelios Dugaris. Sonst hat der eine ein teures grosses, der andere ein billiges kleines.
Es geht sicher auch nicht und weiss ich was. Und darum macht man alle Parzellen gleich, macht vieles gleich. Das ist in der Gesellschaft, denke ich, vielfach so. Das ist nicht nur in den Gärten.
Ganz abgesehen davon, dass Gleichheit nicht verhindere, ging es aber auch darum, sich gegen aussen gut zu präsentieren. Man kämpfe sowieso mit viel Vorurteilen, gerade weil so viele Pächter eben aus dem Ausland kommen. Verschwindet jetzt aber nicht der ganze Charme von dieser Schrebergartensiedlung. Der Stelios Dugaris sagt nein.
Klar wird es am Anfang vielleicht ein bisschen trist aussehen. Vielleicht. Wir können uns das auch noch nicht ganz vorstellen, aber ich denke, das wird schon schön, oder? Mit den Pflanzen.
Pflanzen darf auch in Zukunft jeder das, was er will. Und auch das Häuschen kann man in einem gewissen Mass noch individuell gestalten. Wie genau dazu gibt es ein 14-seitiges Reglement. Das Einheitsgartenhäuschen kommt bei den Gärtnern übrigens gut an. Es fühlt sich offenbar niemand gestört durch die Normierung. Und vielleicht ist das auch darum so, weil man das Individuelle im Garten selber auslebt. Der Stelios Dugaris jedenfalls behauptet, man könne die Nationalität anhand vom Gartenbeet erraten.
Bei den Schweizern ist es vielleicht schön ordentlich und gejettet und so weiter und so fort. Bei den Ausländern kann es sein, dass es natürlich dann ein bisschen bunt gemischt ist vom Gemüse her. Das kann man schon erkennen. Es gibt schon so Gärten, wo man kann sagen kann, das ist jetzt eher, sage ich mal, der mediterrane Typ, oder? Und andere, die vielleicht eher ein bisschen aus den Bergen kommen, das sieht man eigentlich mal.
Ein 6-0-Sieg im Eishockeyspiel in der Nationalliga A, das ist zwar spektakulär, interessiert im Normalfall aber höchstens die Fans und die Fachleute im eigenen Land. Der HC Ambrì hat es aber geschafft. 6-0 gegen Lugano und schon hat kein geringeres Blatt als die New York Times über einen Club aus der Leventina geschrieben. Der amerikanische Journalist ist allerdings weniger von der Spielweise von Ambrì als von den Fans fasziniert, Hans-Peter Gschwendt.
Der Kollege von der New York Times hat gestaunet. Gestaunet unter anderem, dass die Tifosi, die Fan von Ambrì, nicht die üblichen Mannschaftslogans singen, sondern das romantische Liebeslied von der einsamen Berglerin La Montanara. Ambrì sind auch eine Mannschaft, die von Bergbauern, Viehhändlern, Waldarbeiter, Jäger und Metzger gegründet worden, berichtet der Amerikaner. Von Menschen, die in einem dunklen, nebligen, kalten Tal leben. Underdogs, Unterhüngsige das, Verlierertypen. Und so erklärt sich der Reporter dann auch etwas, was er absolut einmalig findet. Die Tifosi von Ambrì schwenken Clubfahnen mit dem Porträt vom Freiheitskämpfer Che Guevara und dem Indianer-Rebell Geronimo. Für das Erstaunen zu verstehen, muss man sich erstens daran erinnern, dass in Amerika Mannschaftssport eine Welt ist, wo Politik absolut nichts zu suchen hat, scheinbar wenigstens. Und dass zweitens für Durchschnittsamerikaner Sozialismus reines Teufelswerk ist. Aber der HC Ambrì, Ungerhüng hin oder her, ist tatsächlich ein Club, der nicht nur sozialistische Embleme schwenkt, sondern auch gegen Atomtest und den Irakkrieg demonstriert hat und Geld für die Flüchtlinge und Sozialwerk sammelt. Ambrì hat im Frühling auch sofort den Streikenden im SBB-Industriewerk Bellinzona einen namhaften Beitrag überwiesen. Dass unter dem Eis vom Siegesspiel gross die Werbung für das Spielcasino Lugano geschimmert hat, kann man am sozialistischen Gewissen von den Weiss-Blauen nicht anlasten. Schliesslich haben sie im Stadion vom Erzrival Lugano gespielt.
Der Hans-Peter Gschwendt. Nächster Lokaltermin von der Che Guevara-Fahne heute Abend um 7:45 Uhr in der Eishalle zu Bern. Und nächster Regional-Diagonal-Termin heute in einer Woche 3:00 ab 12:00 Uhr DRS1. Für die Sendung heute verantwortlich Maria Lorenzetti, am Mikrofon Miriam Breu.
Regional-Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.